Okay.
Zur Sicherheit. Ich nehme das. Nimmst du das mit? Mhm. Danke. Ich möchte noch kurz beten. Seid ihr dabei? Vater Gott, ich danke dir für dein fantastisches Wort. Und dass du redest durch, da hast du den ganzen Abend geredet, durch deinen Heiligen Geist, dass du es jetzt nochmal tust. Ich beug mich vor dir, vor deiner Gegenwart. Und wir empfangen deine Liebe. Und wir, ja, sind bereit aufzunehmen, was du hast für uns. Ehre sei dir, in Jesu Namen. Amen. Amen. Ich hatte einen fantastischen Vormittag, habe nämlich heute Morgen die Predigt geschrieben. Die schlummerte schon ganz lange in mir und ein Teil davon ist auch das Ergebnis eines Kurses über Gebet, den ich gerade mache. Und freue mich sehr, die Gedanken mit euch zu teilen. Aber selbst wenn es keinem von euch heute Abend was bringt, mir hat es heute Morgen schon so viel gegeben. Das wird mir natürlich sehr leid tun, aber ja, mich hat es total gesegnet. Den Titel habt ihr gelesen, Gott besser kennen, und ihr wärt nicht hier, wenn ihr das nicht wolltet. Ne, sonst würdet ihr heute eure Wanderschuhe putzen oder schon mal vorm Fernseher abhängen und euch auf den Feiertag freuen oder sowas in der Art. Okay, mein erster Punkt heißt, Gott kennenlernen ist eine Entscheidung. Oh, schon wieder so ein Ding, wo das mit der Entscheidung hinterher kommt, aber das war so mein erstes Fazit, was mir ganz klar geworden ist. Und die erste Bibelstelle, wenn du deine Bibel dabei hast, schlag sie doch auf, im Psalm 9. Das ist ein Vers, der begegnet uns jetzt zu Beginn und auch am Ende meiner Gedanken. Psalm 9 und nur der 11. Vers. Da steht, darum vertrauen auf dich, die deinen Namen kennen. Denn du hast nicht verlassen, die dich Herr suchen. Zwei Aussagen. Gottes Namen kennen. Und ich habe gelernt, dass an vielen Stellen, wo in der deutschen Bibel das Wort Name im Singular steht, eigentlich ein Pluralwort hingehört. Also geheiligt werde dein Name im Vaterunser, müsste eigentlich heißen, geheiligt werden deine Namen. Ganz am Ende, in meinem letzten Punkt, gucken wir uns drei Namen Gottes an. Und was mich fasziniert, ist, dass wir im zweiten Lied alle diese drei Namen gesungen haben heute Abend. Das zweite Lied, was du ausgesucht hast. Und wir haben ja nichts voneinander gewusst. Ich habe dir nicht heimlich mein Skript geschickt und du mir nicht deine Liederliste. So, ihr werdet sehen, die drei Namen Gottes kamen schon mal vor. Ein Zitat, ich hoffe, ich klaue es meiner Tochter nicht. Das habe ich nämlich von der Grace. Und die hat es aus irgendeinem schlauen Buch. Der Atheist kann aus demselben Grund Gott nicht finden, wie der Einbrecher den Polizisten nicht finden kann. Okay, drei haben gelacht, drei haben den Witz verstanden. Ich versuche es vielleicht nochmal. Der Atheist kann aus demselben Grund Gott nicht finden, wie der Einbrecher den Polizisten nicht finden kann, weil er ihn nicht finden will. Okay, gut, ich versuche es mal mit meinen nächsten Gedanken. Also wir waren ja dabei, Gott kennenlernen ist eine Entscheidung oder auch Gott besser kennenlernen ist eine Entscheidung. Die zweite Aussage von Psalm 9, Vers 11 war ja, dass Gott die nicht verlassen hat, die was tun? Ihn suchen. Ja, als Christ hat man die Möglichkeit zu denken, ich kenne Gott, ich weiß Bescheid, die Bibel schon mal durchgelesen. Oder aber man ist sich klar darüber, dass Gott kennenlernen eigentlich ein Prozess ist, den man bewusst mit seiner Entscheidung vorantreibt. Gott drängt sich dir nicht auf, aber Gott lädt dich ein, ihn zu suchen. Das ist jetzt kein Versteckspiel in der Art, aber es sagt uns, es liegt an mir, es liegt an dem Menschen, wie nah wir ihm kommen. Gott suchen kann sich auf verschiedene Weisen ausdrücken. Dass du heute Abend hierher gekommen bist, lässt mich vermuten, dass du Gott suchst, dass du hungrig bist nach mehr von Gott. Oder dass du mit Gott redest, dass du betest, dass du im Wort liest, dass du dir Predigten zu Hause anhörst, dass du dich mit den Dingen Gottes beschäftigst. Intimität mit Gott ist nicht billig zu haben, sie kostet einen Preis. Sie kostet Entscheidungen und Prioritäten. Sie kostet Gehorsam, Unterordnung unter Gottes Wege, Absonderung von der Welt. Es kostet dich, dass du bewusst Zeit investierst in Gottes Dinge. Nächster Gedanke zum Gott kennenlernen. Warum, denkt ihr, hat Jesus Gleichnisse erzählt? Die meisten Leute sagen, und ich habe das auch gesagt, bis ich ein Prediger was anderes habe sagen können, die meisten Leute sagen, Jesus hat deswegen Gleichnisse erzählt, damit die geistlichen Dinge besser verstehen. Habe ich eine Zeit lang auch gedacht. Aber eigentlich ist jetzt deine Hausaufgabe für heute Nacht, bevor du die Wanderschuhe dann doch putzt. Lies doch mal Matthäus 13, das Gleichnis vom Sämann. Weil Jesus sagt da eigentlich das Gegenteil. Er sagt, er erzählt die Dinge in Gleichnissen, damit Leute, die dabei sind, diese Dinge hören und nicht verstehen. Damit sie die Dinge Gottes sehen und doch nicht sehen. Eigentlich verbirgt Gott etwas in diesen Gleichnissen vor denen, die ihn nicht wollen. Du stehst neben Jesus, du hörst ein Gleichnis und du raffst nichts. Gleichzeitig erfüllt sich eine Prophetie des Propheten Jesaja, die genau das sagt. Menschen hören und hören doch nicht. Sie sehen vermeintlich und sind doch blind. Die tieferen Lagen im Wort Gottes wirst du nur aufdecken mit einem hungrigen Herzen, das mehr von Gott sucht. Das ist das Geheimnis. Und viele Dinge, von denen ich dachte, ich habe sie, da kann ich eine Predigt drüber halten zu dem Vers. Manchmal macht Gott mir oder uns das Geschenk und dann macht's Klong und da fällt dir was ins Herz, wo du denkst, boah, diesen Zusammenhang und das habe ich noch nie gesehen. Und ich bin total beeindruckt und auferbaut. Gleichnisse sind zum Verbergen der Wahrheit gegeben, damit Leute, die mit Unglauben hören und sich Gott zuvor bereits entfremdet haben, es nicht fassen. Es gibt Menschen, die kennen die Bibel, haben vielleicht Theologie studiert und sie sind von Gott weiter weg als der Durchschnittslimburger vor unserer Haustür. Das ist schrecklich. Wir können Gott nur finden, wenn wir ihn bewusst suchen und wenn wir auch sein Wort mit einer entsprechenden Haltung lesen. Das ist zumindest das Normale, der Grundsatz. Gleichzeitig sehnt Gott sich danach. Der findet das nicht gut, wenn Leute das nicht verstehen. Er sehnt sich danach, dass wir über diese Schwelle, über diese Schranke hinaustreten und dass wir die Geheimnisse entdecken, die er hat. Er hat sie ja nicht vor uns versteckt, sondern für uns versteckt. Okay. Und deine Sehnsucht bestimmt, wie viel und wie tief du ihn kennenlernst. Jesus sagt in Lukas 11, Vers 9 und 10, bittet, so wird euch gegeben, sucht, so werdet ihr finden, klopft an, so wird euch aufgetan. Denn jeder, der bittet, empfängt, und wer sucht, der findet, und wer anklopft, dem wird aufgetan. Deine Handlung kommt zuerst und dann die Reaktion. Umgekehrt sagt Jesus in der Offenbarung, im dritten Kapitel, zu der Gemeinde in Laodicea, die kommt ja nicht so gut weg. Das sind die Lauen, von denen er sagt, ich spare euch aus, ihr seid eingebildet, ihr denkt, ihr habt es verstanden, ihr habt es kapiert. Und dann lädt er sie ein, Buße zu tun und zu sagen, hey, wenn ihr nicht versteht, wie sehr ihr Gott braucht, dann packt ihr es nicht. Und dann kommt dieser berühmte Vers, siehe, ich stehe an der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, zu dem werde ich hineingehen und mit ihm essen und er mit mir. Wer überwindet, dem werde ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, wie auch ich überwunden und mich mit meinem Vater auf seinen Thron gesetzt habe. Wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Das liest du immer und immer wieder in der Offenbarung und auch an anderen Stellen. Wer ein Ohr hat, der höre. Die meisten Menschen, die ich kenne, haben zwei Ohren. Aber sie hören nicht alle. Wenn du Kinder hast, weißt du das? Wahrscheinlich haben deine Kinder auch jedes zwei Ohren. Aber die hören nicht immer. Erstens, weil sie es vielleicht nicht erwarten. Und zweitens, weil sie keinen Bock haben, auf dich zu hören und wissen, du sagst nur, bring den Müll raus, räum dein Zimmer auf. Schon mal erlebt? Okay, danke, Christa. Dieser Bibelvers, dieses "Ich stehe vor der Tür und klopfe an", der wird oft verwendet zum Evangelisieren. Dann sagt man, ein Mensch, der Gott nicht kennt, der soll doch Jesus endlich die Tür aufmachen. Und das ist natürlich legitim. Aber überleg doch kurz, an wen ist denn dieses Sendschreiben gerichtet? An die Gemeinde in Laodicea, an Leute, die eigentlich zumindest dem Namen nach Christen sein sollten. Also muss es legitim sein zu sagen, lieber Christ, steht Jesus noch draußen oder ist er schon wieder drin? Ja, hat er, klopft er noch bei dir? Will er noch was von dir, was du nicht verstanden hast? Oder ist er drin? Stolz macht uns blind für unsere Abhängigkeit Gott gegenüber. Und weiß nicht mehr, wer das gesagt hat, aber das hat mich total beeindruckt. Die größte Erkenntnis, die ein Mensch haben kann, die ihn dazu bringt, auf Gott zuzugehen und auch bei Gott zu bleiben, ist die Erkenntnis der eigenen Bedürftigkeit. Was Bernd gebetet hat am Anfang, ich brauche Gott, ich kann nicht ohne ihn. Und ich will auch gar nicht ohne ihn, das ist dann das Zweite. Aber ja, die Erkenntnis der eigenen Bedürftigkeit. Viele Leute merken das nur, wenn sie in Krisen kommen, wenn schwierige Dinge ihnen begegnen, wo sie merken, jetzt habe ich keine Kontrolle. Vorher hatten sie die Illusion von Kontrolle, solange die Dinge scheinbar gut liefen. Aber wenn wir erkennen, wie abhängig wir sind von Gott, das ist ganz, ganz kostbar. Und das bringt uns ins Gebet und das hilft uns, Gott besser kennenzulernen. Mein zweiter Punkt heißt, Gott sucht Freunde. Das klingt fast traurig, oder? Kennt ihr die Kinderfilme? Wir als Familie sind wir ja vom Alter relativ weit auseinander, von 9 bis 48 Jahren. Und dann versuchen wir immer am Wochenende oder wenn wir Familienabend haben, einen passenden Film zu finden. Das ist ziemlich schwierig. Da gibt's die Liebesfilm-Komödienfraktion, da gibt's die Action-Seite, da gibt's die, es darf nicht zu heavy sein, weil der Caleb ist ja doch noch recht klein. Und jung, ja, ich muss mir das Klein abgewöhnen, er ist noch relativ jung. Und ja, das ist nicht einfach. Und der letzte Film, den wir so auf Caleb zugeschnitten gesehen haben, der ging irgendwie Oscar, Rico und irgendwas. Und da ging es um Freundschaft und eigentlich um zwei Typen, ja, die auch Ablehnung erlebt haben, die verzweifelt sich eigentlich nach einem gesehnt haben, mit dem sie spielen konnten. Und wenn ich jetzt so behaupte, Gott sucht Freunde, klingt das ja ziemlich traurig. Oder? Also so. Aber es ist auch manchmal traurig, weil die faszinierendste Person, Gott selbst, unser Schöpfer, unser Richter, der uns in Christus gerettet hat, ersehnt sich nach einer tieferen Beziehung mit dir und mit mir. Ich habe einen Vers in mein Büchlein geschrieben. Ich habe so ein kleines rotes Büchlein mit einem Magnetverschluss. Da schreibe ich Bibelstellen rein, Gedanken. Manche Abschnitte aus dem Büchlein werden dann irgendwann Predigten. Andere lese ich meinem Mann vor oder anderen Leuten. Und ein Vers, den ich beim Durchblättern fand, steht in Josua 23,11. Da ruft Josua dem Volk zu: Darum habt gut Acht auf eure Seelen, dass ihr den Herrn, euren Gott, lieb habt. Habt gut Acht auf eure Seelen, dass ihr den Herrn, euren Gott, lieb habt. Das möchte ich dir sagen heute Abend. Hab Acht auf deine Seele, dass du den Herrn, deinen Gott, lieb hast, dass du dich auf ihn ausrichtest. Wie baut man Freundschaft? Ihr habt alle schon ein paar Jahre Leben hinter euch gebracht und vermutlich könnte mir jeder von euch eine schöne Geschichte über Freundschaft erzählen und mindestens eine ätzende. Vermute ich mal. Und grundsätzlich wissen wir schon, wie das geht. Ob wir uns noch drauf einlassen, liegt an der Reaktion auf die negativen Erfahrungen, die wir vielleicht gemacht haben. Aber ich behaupte mal, es lohnt sich, Freundschaft nicht nur zu Gott, sondern auch zu Menschen aufzubauen. Amen. Amen. Okay, der Rest von euch ist jetzt ab sofort angemeldet für irgendein innere Heilungsseminar. Freundschaft baut man auf, indem man hört, was jemand über sich selbst preisgibt. Wenn wir Gott in seinem Wort suchen, sehen wir, dass er eigentlich ganz viel über sich erzählt. Er ist nicht wie die Leute, mit denen du dich im Café triffst und alles, was du sagst, ist Hallo, und Tschüss. Kennt ihr das? So, die dich so überrollen mit ihren Erfahrungen, mit ihren Erlebnissen. So ist Gott nicht, weil du entscheidest ja, wie viel du liest. Du kannst jederzeit, Gott holt jederzeit Luft, du kannst einhängen und kannst sagen, oh Herr, Moment, da hätte ich eine Frage zu. Oder wie verstehe ich das denn? Wir können aus der Bibel heraus sehen, was ist Gott wichtig, wie tickt Gott, was kann er überhaupt nicht leiden, was bewegt sein Herz, was hat er in der Vergangenheit gemacht und was sind seine Pläne für die Zukunft. Der Schreiber des Hebräerbriefs sagt uns am Anfang etwas ganz Aufregendes, wie ich finde, in Hebräer 1, 1 bis 3. Da steht, in der Vergangenheit hat Gott in vielfältigster Weise durch die Propheten zu unseren Vorfahren gesprochen. Aber jetzt, am Ende der Zeit, hat er zu uns gesprochen durch den Sohn. Mache ich einen kleinen Sprung zum dritten Vers. Da heißt es über den Sohn, die ganze Herrlichkeit Gottes leuchtet in ihm auf. In ihm hat Gott sein innerstes Wesen sichtbar gemacht. Wenn wir Zweifel haben, wie Gott ist, wenn wir vermeintlich Widersprüche lesen beim Bibellesen, wenn sich die Fragezeichen nicht auflösen wollen in unserem Herzen, gibt es einen ganz heißen Tipp. Betrachte Jesus. Betrachte Jesus. Vielleicht liest du mal eines der Evangelien durch oder alle vier am Stück oder eines dreimal nacheinander. Und du betest dabei, Herr, zeige mir dein innerstes Wesen. Bill Johnson sagt immer, Jesus is perfect theology. Jesus ist die perfekte Theologie. Wenn du die Frage hast, wie steht Gott zu Frauen oder zu Gesundheit und Krankheit? Wenn du die Frage hast, ja, weiß ich nicht. Was denkt Gott zu dem und dem? Schau dir Jesus an. Ein Ziel, was der Teufel hat, ist es, uns pessimistisch zu machen. Negatives zu glauben und Negatives zu erwarten, uns auf Fehler zu konzentrieren. Aber ein Mensch, der Gott sucht, das haben wir heute Abend, hat das irgendjemand gebetet oder gesagt, ich glaube du, der richtet seinen Blick durch die Umstände hindurch auf Gott zu. Er befiehlt seiner Seele, so wie David im 103. Psalm, Gott zu danken und er meditiert über dem Wesen Gottes. Angst schaut nach unten und Liebe schaut nach oben. Liebe sieht Gott und den anderen, die Angst nur sich selber. Mein dritter Punkt, der längste und letzte. Jetzt kommen die versprochenen Namen Gottes. Und der erste ist, auf Englisch singen wir dann immer Jehovah Tsidkenu, auf Deutsch sagt man meistens Jahwe, ich weiß nicht, warum das so ist. Jahwe Tsidkenu heißt es jedenfalls, der Herr, unsere Gerechtigkeit. Vor kurzem hatte ich einen kleinen Kampf mit diesem Begriff Gerechtigkeit. Vielleicht geht's dir so wie mir, manche Sachen aus der Bibel, Begriffe, die kenne ich. Die habe ich 25 Jahre gehört, gepredigt. Und wenn du mich fragst, Iris, oder gefragt hast, was ist denn Gerechtigkeit, dann hätte ich das Gefühl gehabt, ich habe schon ein Stück weit eine Ahnung, was das meint von der Bibel her. Aber irgendein Teil in mir hat auch gesagt, irgendwie habe ich gar keine Ahnung, was ist das eigentlich, Gerechtigkeit? Weil dieser Begriff kommt ja in meinem normalen Leben, in meinem Alltag, mit einem anderen Bedeutungszusammenhang vor. Und darum ist es wichtig, dass wir uns jetzt erstmal trennen von dieser Assoziation, von dem Begriff Gerechtigkeit, die wir normalerweise haben. Wenn wir von Gerechtigkeit reden, dann denken wir vielleicht an politische Aktivisten, an Leute. Ich habe jetzt eine Frau kennengelernt in der Schweiz, die hat einen Verein gegründet gegen Menschenhandel, gegen Zwangsprostitution. Da würde man sagen, die kämpft gegen massive und schreckliche Ungerechtigkeit, Unterdrückung. Das heißt, wir denken an die Beseitigung von unfairen Zuständen. Wir denken an das Ende von Ungleichbehandlung der Geschlechter. Wir denken an das Abschaffen von Rassismus, von Ausbeutung oder sowas in der Art. Aber das meint dieser Begriff Gerechtigkeit im Zusammenhang mit dem Wesen Gottes und auch ja an vielen Stellen in der Bibel, meint nicht eben diese Sache, sondern Gerechtigkeit, dieser Begriff steht hier für den Zustand einer Person im moralischen Sinne. Der Zustand einer Person im moralischen Sinn, und zwar nach Gottes Maßstäben gerechnet. Für die meisten Menschen, die ohne Gott leben, die haben eine andere Moral als das Wort Gottes. Hast du schon gemerkt? Für die ist es nicht schlimm, wenn ein Mann und eine Frau zusammen leben, Kinder haben und die sind nicht miteinander verheiratet. So, das ist Gerechtigkeit vielleicht der Welt, aber Gerechtigkeit, wenn wir sie hier lesen, bedeutet, dass nach Gottes Maßstab von Gottes Seite aus betrachtet der Zustand einer Person, und zwar der unschuldige Zustand im moralischen Sinn. Gerecht heißt absolut unschuldig sein. Ohne Flecken, ohne nachweisbares Fehlverhalten, ohne Makel oder heilig zu sein. Das heißt, wenn Gott sich selbst so beschreibt, er ist dieser Herr, er ist diese Gerechtigkeit, heißt das über Gott, Gott ist absolut unschuldig. Vielleicht hast du in der letzten Zeit ein neugeborenes Baby gesehen. Meine Schwägerin hat im Februar ein Baby bekommen, wir haben sie besucht. Und der kleine David ist ganz süß, der hat noch nicht viel falsch gemacht in seinem Leben. Wir würden ihn als unschuldig beschreiben, aber Gott ist noch unschuldiger als jedes Baby, was du dir anschauen kannst. Psalm 11, Vers 7, da sagt es über Gott, denn der Herr ist gerecht. Er liebt Gerechtigkeit. Die Aufrichtigen werden sein Angesicht schauen. Jetzt fragst du dich vielleicht gerade, wie ist das jetzt mit dem anderen Gerechtigkeitsbegriff? Ist es Gott total wurscht? Nein, ist es nicht. Aber da haben wir einen anderen Gottesnamen. Da heißt er Yahweh Mishpat, der Gott des Rechts, der ja gerecht beurteilt oder richtet. Also Psalm 11, ich sag's nochmal, der Herr ist gerecht, er liebt Gerechtigkeit. Die Aufrichtigen werden sein Angesicht schauen. Da fällt uns als Menschen der Bibel sofort welcher Vers aus der Bergpredigt ein? Selig sind, die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Boah, Matthäus 5, Vers 8, das war ein Vers, der hat mich eine Zeit lang sehr bewegt, weil ich habe gedacht, das will ich. Gott schauen, Gott nahe sein, Gott besser kennen, das interessiert mich brennend. Gott, was muss ich tun, um ein reines Herz zu kriegen und um ein reines Herz wieder zu bekommen? Glückselig sind, die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Wenn du dein Leben Gott gibst, wir haben hier gerade dieses geniale Zeugnis gehört von der Maria, 28 Jahre für jemanden gebetet, das toppt also alles, was ich jetzt im persönlichen Umfeld bisher gehört habe. Für meine Eltern habe ich 10 beziehungsweise 11 Jahre gebetet, bevor sie bewusst auf Gott zugegangen sind. Aber ist das nicht ermutigend, wenn du Angehörige hast, die so ein hartes Herz vielleicht noch haben Gott gegenüber? Ich finde das super ermutigend. Also wenn diese, war das eine Frau oder ein Mann? Eine Frau. Also als diese Frau das heute Morgen gemacht hat, dann hat sie auch schon Gerechtigkeit bekommen. Die Bibel sagt, dass wir in Christus ja zur Gerechtigkeit Gottes gemacht worden sind. Das heißt, ihre Unschuld, die sie durch Sünde verloren hatte, hat sich erneuert durch die Buße, die sie in diesem Gebet ausgedrückt hat heute Morgen. Und so ist es bei dir und bei mir auch gewesen. Das heißt, wir haben ein Stück Gerechtigkeit mit unserer neuen Geburt, wie es die Bibel nennt, mit unserem Anfang mit Gott empfangen. Also ist Gerechtigkeit macht den Unterschied zwischen Rettung oder Verdammnis, wenn es um Gericht geht am Ende der Zeit. Da geht es darum, ne, diese Trennung zu vollziehen zwischen dem Gerechten und dem Ungerechten. Aber wenn du die Bibel kennst, weißt du, dass es auch Aufforderungen gibt, Gerechtigkeit zu suchen, nach Gerechtigkeit zu trachten. Und Timotheus, der zweite Timotheusbrief, da steht, dass das Wort Gottes Nütze ist zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung und zur Erziehung in der Gerechtigkeit. Das heißt, es gibt also eine Erziehung in der Gerechtigkeit, dann gibt es auch Unerzogenheit an dem Punkt. Ja? Matthäus 6, Vers 33 ist ein Bibelvers, der in unserer Gemeinde häufig zitiert wurde. Ich habe den auch schon oft zitiert, aber ehrlich habe ich mich hauptsächlich auf diese erste Komponente konzentriert. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und dann wird euch alles andere hinzugefügt werden. Vorher geht es um Sorgen, um die materiellen Sachen, die ein Mensch braucht. Wohnung, Klamotten, Essen und so weiter. Und die Bibel sagt an der Stelle, hey, wenn du dich um die Dinge kümmerst, die Gott wichtig sind, dann kümmert er sich um die Sachen, die du brauchst. Weiß er eh, ist kein Problem für ihn. Das heißt, ich räume Gott Priorität ein. Ich richte meinen Fokus auf die Sachen, die Ewigkeitswert haben und nicht auf das Hier und Jetzt alleine. Ich investiere also zum Beispiel bewusst Zeit und Engagement in den Dienst in der Gemeinde oder ähnliche Sachen. Trachtet nach dem Reich Gottes. Aber was heißt, trachtet nach der Gerechtigkeit? So was Abstraktes, das knollt sich im Kopf und irgendwie, hä? Wie sieht das denn nun aus? Von Montag bis Samstag. Nach Gerechtigkeit trachten heißt nicht, du musst dich jetzt im Betriebsrat und in der Gewerkschaft engagieren. Ja, wir haben uns ja gerade, wir sorgen nicht für Gleichbehandlung von irgendwas oder so. Sondern nach Gerechtigkeit trachten meint, ich lebe ein Leben der Integrität und Wahrhaftigkeit oder ich versuche es zumindest. Eigentlich heißt es ganz einfach, ich will so leben, dass ich keine neue Schuld auf mich lade, nachdem ich sie bei meiner Lebensübergabe an Gott abgegeben habe. Ich versuche so zu leben, keine neue Schuld auf mich zu laden. Und wenn ich es doch gemacht habe, was mache ich dann? Ich tue Buße. Ich gehe zu Gott und sage, Herr, vergib mir. Ich sage zu meinem Mann vielleicht, Bernd, das war doof, bitte vergib mir. Und dann fange ich wieder bei Null an. Der Zustand der Gerechtigkeit ist wiederhergestellt. Für mich heißt, so verstehe ich das, auch, dass ich meine Lebensberufung und das, was Gott mit mir vorhat, annehme. Dass ich es ausführe. Für mich heißt Trachten nach Gerechtigkeit, ich will Gott unmittelbar und ganz gehorsam sein. Dieses Trachten nach Gerechtigkeit spiegelt also eine Haltung der Gottesfurcht wider. Das heißt, mir ist nicht so wichtig, was Menschen denken, sondern mir ist aber super wichtig, was denkt Gott? Wie beurteilt Gott das? Wenn ich jetzt die Entscheidung zu treffen habe, was denkt Gott darüber? Was sagt die Bibel dazu? Gott, hilf mir, gib mir Weisheit. Wie soll ich mich entscheiden? Gerechtigkeit bedeutet auch Trennung vom Bösen oder von bösen oder selbstsüchtigen Motiven. Nach Gerechtigkeit trachten heißt eigentlich, heilig zu leben. Wenn du nach Gerechtigkeit trachtest, dann heißt das, deine Beziehung zu Gott schätzt du mehr wert als irgendetwas anderes auf dieser Welt und du schützt sie um jeden Preis. Ich habe jetzt mal für mich den Schluss gezogen, eigentlich ist es vermutlich das Gleiche wie in Christus bleiben. In Christus hineinzukommen ist ein Geschenk. Wir werden errettet aus Gnade. Wir müssen nicht erst Gott irgendwas beweisen. Wir können ihm nämlich nichts beweisen. Die Bibel sagt, alle Menschen sind Sünder, alle sind gleich. Keiner hat es verdient, in den Himmel zu kommen. Alleine durch Christus werden wir gerettet. Und der Glaube an das, was er getan hat, das ist ein Geschenk. Aber in Christus zu bleiben, das sind viele Entscheidungen, die du triffst. Eine große und hoffentlich viele kleine, die ihr folgen. Okay, lass uns diesen Punkt, diesen Gedanken, Yahweh Tzidkenu, Gott, diese oder auch unsere Gerechtigkeit zum Ende führen. Gott ist also die personifizierte Unschuld, Makellosigkeit, Reinheit. Und das bedeutet, jedes Mal, wenn ich aus Dingen, die mir passieren, aus meinen Lebensumständen, negative Schlussfolgerungen ziehen möchte, über Gottes Wesen, über Gottes Charakter, müsste ich eigentlich so die Hacken in den Boden rammen und sagen, stopp! Gott ist die Gerechtigkeit in Person. Das bedeutet, hat die Iris gesagt, Gott ist unschuldig. Gott ist gerecht. Er hat lautere Motive. Er hat Gutes im Sinn. Und deshalb kann dieses Teil hier nicht von Gott gekommen sein. Okay. Der zweite Name Gottes, den ich mit euch angucken möchte, heißt Yahweh Nagat. Das bedeutet, der Herr sagt voraus, der Herr weissagt, der Allwissende, der uns Zukünftiges mitteilt. Und das haben wir auch irgendwie in deinem zweiten Lied gesungen. Ich werde dir Dinge mitteilen, die zu groß und zu wunderbar sind. Und dann später haben wir gesungen, dass er all das macht, was er vorher gesagt hat, dass er tun wird. Und das dachte ich, cool, hat die Susan gar nicht gewusst, hat Gott heimlich das Lied eingeschleust. Yahweh Nagat, der Herr sagt voraus. In Jesaja 42 finden wir diesen Begriff, diesen Ausdruck an der Stelle, wo es um Gott geht. Jesaja 42, 8 bis 9. Ich bin der Herr, das ist mein Name. Und ich will meine Ehre keinem anderen geben, noch meinen Ruhm den Götzen. Siehe, das Frühere ist eingetroffen und Neues verkündige ich. Ehe es hervorsprost, lasse ich es euch hören. Wenn aber jener kommt, ach, jetzt bin ich zu weit, das war, habe ich es verraten, Johannes 16. Wenn aber jener kommt, wer? Der Geist der Wahrheit, der Heilige Geist, genau, der macht dasselbe. Er wird euch in die ganze Wahrheit leiten, denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, wird er reden. Und was zukünftig ist, wird er verkündigen. Das griechische Wort, was hier mit verkündigen übersetzen wird, odego, bedeutet übrigens ein Führer, der dem Reisenden den kürzesten und sichersten Weg durch ein unbekanntes Gebiet zeigt. Das hat Rick Renner herausgearbeitet aus dieser griechischen Begrifflichkeit. Der Heilige Geist möchte also was sein? Ein Führer, der dir auf deiner Lebensreise den kürzesten und sichersten Weg durch ein unbekanntes Gebiet zeigt. Ich fand's gut. Mir hat's gefallen. Gott möchte gerne seinen Freunden mitteilen, was er vorhat. Er möchte sie warnen, Strategien und Wege aufzeigen, die in der Zukunft Segen und Sieg hervorbringen. Denk an das, was wir im ersten Buch Mose lesen von Gott und Abraham. Dieser eine Vers, der so viel verrät über Gott, 1. Mose 18, 17, da sprach der Herr, sollte ich Abraham verbergen, was ich tun will? Hast du schon mal mit einer Freundin am Telefon geplaudert und hast du überlegt, ach, eigentlich sollte ich ihr das noch sagen? Ihr Männer, habt ihr Freunde? Manchmal, früher, heute, in Zukunft wieder. Das wollte ich dem eigentlich noch erzählen oder ihr. Hilde hat mir eben erzählt von ja ihrem Aufenthalt jetzt gerade die 4 Wochen in der Kurzzeitpflege und weil ihr Herz es sie bewegt hat und weil es ihr wichtig war, es mir zu sagen. Und ich habe mich gefreut, dass es mir erzählt hat. Weil wir haben uns lieb, gell, Hilde? Ja, so. Jetzt wissen es alle. Jetzt haben wir uns geoutet. Hey, sollte ich vor Abraham verbergen, was ich tun will? Gott plaudert gerne, wenn wir zuhören und wenn wir uns auf ihn einlassen. Wir kennen dann das Gebet, was folgt. Und beinahe hätte Sodom sein Schicksal nicht erlitten, aber das ist eine Geschichte für sich selbst. 1. Korinther 14, 1, da geht's ja um den Heiligen Geist und seine Gaben. Strebt nach der Liebe, doch bemüht euch auch eifrig um die Geisteswirkung, am meisten aber, dass ihr weissagt. Es gibt Menschen, die sagen, es ist nicht mehr für heute. Ich glaube, das ist absolut megamäßig für heute. Das Wort sagt, wann hört das auf, wenn das Vollkommene da ist? Selbst wenn du der Einzige wärst, der in diesem Raum übrig sitzen bleibt, würdest du sagen, dass dieser Raum dann von Vollkommenheit erfüllt ist? Also ich würde das nicht sagen, wenn ich der Letzte werde heute Abend. Ich würde sagen, es ist ziemlich viel Unvollkommenes hier, wenn ich dabei bin. Und im Leib Christi ist die Vollkommenheit auch noch nicht angekommen. Da gibt es so viel Streit und Uneinigkeit und Fingerzeigen und hey, da sind wir noch nicht angekommen. Also kann es nicht sein, dass die Geistesgaben aufgehört haben. Und ich erlebe und lese und höre und kriege mit und erfahre selber, dass es sehr, sehr viel gibt. Und ich glaube, es gibt noch sehr viel mehr zu entdecken, was der Heilige Geist zeigen will, was er an Informationen preisgeben will. Aber er braucht Menschen, die sich ihm zur Verfügung stellen, die sich zum Deppen machen. Er braucht Leute wie den Bernd, die sich nicht zu doof vorkommen, dann sowas hier laut zu sagen. Das, also, das kostet auch den Bernd Überwindung, denke ich mal, diesen Glaubensschritt zu gehen. Aber es ist cool, weil einer, der es macht, der bricht diesen Bann. Der geht das Risiko ein und dann folgen andere nach, die ermutigt sind. Ich glaube nicht, dass es wie beim Übersetzen einer Sprache ein 1:1 Wort für Wort Auslegung ist. Ich glaube, dass durch das Reden in Sprachen, ein Handeln im Glauben, wo du weißt, da kommt eine Auslegung oder dem Herrn vertraust, es kommt eine Auslegung, dass einfach etwas freigesetzt wird in der geistlichen Welt und das den Nächsten antippt und dir dann was sagt. So stelle ich mir das irgendwie vor. Ich möchte euch eine Geschichte vorlesen, ist nicht ganz richtig, weil das Buch ist auf Englisch. Das würde euch nicht jedem was nützen, wenn ich das jetzt vorlese. Ich erzähle euch das, aber ich lese auf Englisch. Und ihr habt Barmherzigkeit, wenn ich ins Stocken gerate. Okay? Barmherzigkeit eingeschaltet? Okay. So, das ist ein Beispiel dafür, für Yahweh Nagat, der Gott, der Zukünftiges voraussagt. Das Buch ist von Sean Bowles und es heißt Translating God, wenn das interessiert. Seite 75. Am 1. Februar 2001 wachte ich auf und hörte Gott sagen: Ein Erdbeben kommt im Juni nach Peru und wird viele Gebäude und Häuser zerstören. Der Feind weiß das und versucht, oder ja, hat den Versuch gestartet, dass dabei Tausende von Menschen umbringen. Das ist sein Ziel. Sag den Gemeinden in Peru, dass sie sich vorbereiten, Versicherungen kaufen sollen und ihren Leuten dabei helfen sollen, Vorbereitungen zu treffen dafür. Ich kannte eine der größeren Gemeinden außerhalb von Lima. Also rief ich den Pastor an und erzählte ihm davon. Er fragte mich, an welchen Tagen das sein soll, und ich empfand so einen Zeitraum vom 23. bis zum 28. Juni und sagte: Ich kenne nicht den genauen Tag, aber ich weiß, dass Gott Menschen schonen will und ihnen in deiner und in anderen Städten helfen will. Ich hatte diesem Pastor und einigen anderen schon einige sehr konkrete Worte in der Vergangenheit weitergegeben und deshalb waren ihre Herzen offen dafür, dass das glaubwürdig ist, was ich ihnen sagte, weil sie das mit mir erlebt hatten. Sie gingen in ihre Gemeinde und zu befreundeten Gemeinden und erzählten von der Möglichkeit, dass dieses Erdbeben passieren sollte. Alle stimmten darin überein, dass es gut wäre, Erdbebenversicherungen für die Gemeinden zu kaufen, für Geschäftsgebäude und Häuser. Jeder, der das irgendwie konnte. Viele Leute machten ihre Häuser sogar erdbebensicher. Eines der erstaunlichsten Dinge jedoch war, sie veranstalteten ein übergemeindliches Zusammenkommen, wo sie eine Woche sich trafen zum Beten und um Gott zu suchen. Und das taten sie in dieser Zeitspanne, die ich Ihnen ungefähr genannt hatte. Es waren ungefähr oder über 1000 Leute dort für diese Gebetsveranstaltung, die entweder einen Tag lang dort waren oder einige waren sogar den gesamten Zeitraum dort. Am 24. Juni kam das Erdbeben und verheerte das Land. Aber weil diese Gemeinden vorher gebetet hatten, war die Todesrate minimal und die Verletzten waren nicht in Zehntausenden Zahlen zu finden, sondern ungefähr 1700 Menschen wurden verletzt. Diese Leute wussten, dass Gott ihr Land beschützt hatte und sie fühlten sich so wertgeschätzt und von Gott geliebt. Nicht nur das, viele der Gläubigen profitierten noch auf andere Weise davon, denn sie waren in der Lage, durch das Geld der Versicherung, die sie abgeschlossen hatten, ihre Häuser und Geschäftsgebäude wieder neu aufzubauen und sogar ihre Gemeinden in nunmehr erdbebensichere Strukturen und Gebäude zu bauen. Mein Freund, der Pastor, fragte mich, ob ich nicht 2005 sie besuchen wolle, um den Wiederaufbau zu sehen. Und als ich das tat, war es wunderschön. Ihre Gemeinde war viel, und das Gebäude war viel schöner als unser Gemeindegebäude von seiner Gemeinde in Amerika. Das hat mir gefallen. Das ist doch mal was Konkretes, oder? Das ist cool. Der letzte Name Gottes für heute Abend. Yahweh Zaba oder der Herr Zebaoth, Lord of Hosts, haben wir auch gesungen. Der Herr der Heerscharen. In Jesaja 31, 35 steht, so spricht der Herr, der die Sonne als Licht bei Tag gegeben hat, die Ordnungen des Mondes und der Sterne zur Leuchte bei Nacht, der das Meer erregt, dass seine Wellen brausen. Herr der Heerscharen ist sein Name. Zweite Stelle, die das auch wiedergibt, finden wir in Amos 4, Vers 13. Denn siehe, der die Berge bildet und den Wind schafft und den Menschen wissen lässt, was seine Gedanken sind, der das Morgenrot und das Dunkel macht und einherschreitet über die Höhen der Erde. Herr, Gott der Heerscharen ist sein Name. Was für ein Bild, was für ein inneres Bild hast du, wenn du das hörst? Herr der Heerscharen. Als der Bernd 2003 in Korea war, hat er ein riesiges Bild mitgebracht. Wenn ihr bei uns schon mal zu Hause im Wohnzimmer wart, habt ihr das schon gesehen. Da kommt so aus den Wolken eine Schar. Ich stelle mir zwar eher vor, dass es die Entrückung und die schon Entschlafenen, die dann aufgeweckt sind, die kommen und mit Jesus. Das, manche mögen es kitschig finden, aber es hat eine Message, das Bild. Es ist stark und so ein ähnliches Bild stelle ich mir vor. Oder wenn du Herr der Ringe magst, wenn dann, ich weiß nicht, ist es in Teil 2 oder so, wo dann Gandalf vom Osten kommt mit den ganzen Reitern und die hässlichen, ekligen Orks da scheinbar schon juchjezen, weil sie denken, jetzt haben sie den Durchbruch geschafft und dann kommt da diese Lichtgestalt und macht alles platt. Und so. Also ich weiß, mag nicht jeder diese Filme, wie ihr merkt, ich mag sie. Ja, das ist für mich einfach ein Bild, das mir hilft, mir das vorzustellen, wie das, oder einen kleinen Vorgeschmack von dem, wie es wahrscheinlich ist. Es geht darum, dass wir einem Gott dienen, der allmächtig ist, dessen Kraft absolut uneingeschränkt ist. Seine himmlischen personellen Ressourcen sind unfassbar. Seine Größe hinsichtlich Autorität, hinsichtlich Stärke ist größer als dein Verstand. Also als meiner jedenfalls. Okay. Hast du das Buch Hiob schon gelesen oder hast du es gemieden? Wenn du es gemieden hast, mache ich jetzt Werbung für meine Predigt, aber ich fand die wirklich gut, hat mir viel geholfen. Hör sie dir an, die ist online zu finden. Ist kein schlimmes Buch und sie revidiert auch nicht das Bild von Gottes Güte. Eine der eindrücklichsten Passagen ist ja, wenn nach dem ganzen Geschwätz, nach dem ganzen, ja, du musst ja was Ekliges gemacht haben, sonst wärst du ja nicht krank, und dem, nee, hab nichts gemacht, weiß nicht, warum ich krank bin, und zu diesem, naja, du musst aber doch was angestellt haben, die Freunde, die so gut anfangen, die erstmal nur schweigen und heulen und bei ihm sind und ihm dann Vorwürfe machen und ihn richtig in der Pfeife rauchen, und irgendwann, wo dann Hiob auch noch anfängt zu jammern und Gott anzuklagen, macht's ein Riesendonner und Gott tritt auf die Bildfläche. Ich glaube, das ist im 37. Kapitel, fängt das an. Und das ist super. Wer verfinstert hier den Ratschluss mit Worten ohne Erkenntnis? Das ist, glaube ich, der erste Satz. Habe ich jetzt nicht aufgeschrieben. Wer redet hier Käse und hat eigentlich keine Ahnung? Ist jetzt modern, jugendlich die Übersetzung. Und dann sagt er, wer er ist. Er stellt sich vor, ist der Gott, der die Erde geschaffen hat und der die Dinge in seiner Hand hält. Eine kleine Passage, um dieses Bild von Gott, diese Eigenschaft Gottes zu untermauern, ist aus Hiob 38, Abvers 28. Wer ist des Regens Vater? Wer hat die Tropfen des Taus gezeugt? Aus wessen Schoß geht das Eis hervor? Und wer hat den Reif unter dem Himmel gezeugt, dass Wasser sich zusammenzieht wie Stein und der Wasserspiegel gefriert? Kannst du die Bande des Siebengestirns zusammenbinden oder den Gürtel des Orion auflösen? Kannst du die Sterne des Tierkreises aufgehen lassen zur rechten Zeit oder die Bären samt ihren Jungen heraufführen? Weißt du des Himmels Ordnungen oder bestimmst du seine Herrschaft über die Erde? Kannst du deine Stimme zu der Wolke erheben, damit dich die Menge des Wassers überströme? Kannst du die Blitze aussenden, dass sie hinfahren und sprechen zu dir, hier sind wir? Wer gibt die Weisheit in das Verborgene? Wer gibt verständige Gedanken? Wer ist so weise, dass er die Wolken zählen könnte? Wer kann die Wasserschläuche am Himmel ausschütten, wenn der Erdboden hart wird, als sei er gegossen und die Schollen fest aneinander kleben? Kannst du der Löwin ihren Raub zu jagen geben und die jungen Löwen sättigen, wenn sie sich legen in ihren Höhlen und lauern in ihrem Versteck? Wer bereitet dem Raben die Speise, wenn seine Jungen zu Gott rufen und irre fliegen, weil sie nichts zu essen haben? Und so weiter und so weiter. Gott stellt sich vor als der Allmächtige, als der Herr, als der, der größer ist, als wir es erfassen können. Und die einzige Reaktion, die angemessen ist, ist Anbetung. Das ist die einzige Reaktion, die es geben kann. Ehrfurcht, Anbetung und Hingabe. Jetzt stehst du als Christ im Bund mit diesem Gott. Du bist in Jesus, in dem Sohn Gottes, mit Gott versöhnt. Und wenn du dich einschüchtern lässt, wenn es passiert, dass in deinen Gedanken Gott schrumpft auf die Größe von einem Zwerg, ist es eigentlich so, wie wenn du mit Jesus im Streitwagen fährst. Die Bibel sagt, er führt uns im Triumphzug, er hat den Feind entmachtet. Du fährst in diesem Streitwagen, das ist ja das Bild, was Paulus gebraucht, mit dem Sieger, mit Jesus Christus. Hinter ihm der besiegte Feind, der schleppt sich gerade noch so durch den Weg, in dem Staub hinterher. Aber er schreit ganz laut in deinen Kopf. Er schreit, Gott ist klein, Gott mag dich nicht, Gott hat was Böses gemacht. Er bietet dir Lügen an. Und wenn du diese Lügen glaubst, dann ist es eigentlich so, als ob du von dem Streitwagen absteigst, zu dem Feind hinläufst, dir Ketten anlegen lässt und dich hinter dem ganzen Akt herschleifen lässt, obwohl du eigentlich, dein Platz ist da vorn. Du wirst manipuliert, belogen, angeklagt und eingeschüchtert. Die Bibel sagt, das sind die einzigen Waffen, die der Teufel noch hat. Wenn wir diese Lügen glauben, wenn wir nicht wissen, was das Wort sagt, weil die Wahrheit macht dich frei. Sie hält dich frei, wenn du sie erkennst. Ich fasse zusammen. Gott kennenzulernen oder besser kennenzulernen ist eine, danke Hilde, eine Entscheidung. Zweitens, Gott sucht Freunde, unglaublich aber wahr, und er hat noch einen Platz frei. Er kriegt mehr hin als drei, wie wir vielleicht, ja, wo wir regelmäßig intensiv zumindest Kontakt mit pflegen können. Drittens, Gott ist Gerechtigkeit, Yahweh Tzidkenu. Das heißt, ich kann mich blind auf Gott verlassen, weil er ist rein, er ist unschuldig. Er hat nicht den Hauch eines bösen Motivs. Dann ist Gott der Allwissende, der Zukünftiges mir mitteilt, Yahweh Nagat. Das heißt, Gott mag mich auf Kommendes vorbereiten, damit ich nicht im Dunkeln tappe. Das Problem ist nicht, dass Gott nicht redet. Das Problem ist, dass wir nicht zuhören und dass wir Dinge, die er sagt oder Wege, wie er zu uns redet, nicht erkennen. Und er tut das durch den Heiligen Geist. Er tut es innerlich, nicht äußerlich. Nicht, wenn drei rote Autos heute Morgen an mir vorbeifahren, dann nehme ich den Job. Und wenn ein grünes von rechts kommt, nehme ich ihn nicht. So ist nicht, wie Gott redet. Das hast du nicht nötig. Du betest und dann empfindest du in deinem Innern so ein freudiges Gefühl oder einen Frieden oder das Unbehagen wächst. Ich merke, ich muss das oft mehrmals fragen. Es ist legitim, Gott zu fragen. Gott, was wünschst du dir von mir? Gott, was brauchst du? Gott, wovor möchtest du mich warnen? Welche Strategie möchtest du mir zeigen? Und ich habe gelernt, dass Gott sich für nichts zu schade ist. Wenn Leute mit einem großen Problem zu mir kommen und ich keine Ahnung habe, dann gibt Gott, nicht immer, aber wenn ich ihn bitte, oft eine Strategie. Er offenbart was durch den Heiligen Geist. So machen wir das ja jetzt, trainieren wir das richtig. Und wenn ich einen neuen Küchenfußboden brauche und ich weiß, wie wir das hinkriegen, dann hat man Freunde, die haben da einen, dann haben die da gekauft und auf einmal macht's klong, klong, klong und du weißt, wie du es machen sollst. Vielleicht klingt das jetzt albern für dich, aber ich versuche mit dem Heiligen Geist den ganzen Tag zu leben. Und wir unterhalten uns über viele Dinge. Ich glaube, ich gehe jetzt ein Risiko ein, dass er mich für bescheuert haltet, aber ist jetzt egal. Ich gehe wohin und es gibt ein Buffet. Dann habe ich dann schon den Eindruck, dass der Heilige Geist sagt, das Fleisch, wenn du das probierst, das wird dir schmecken. Und er hat recht gehabt. Versteht ihr? So, im Kleinen und im Großen. Gott möchte sich mitteilen und Gott möchte dir auch Künftiges mitteilen. Und der dritte Aspekt von Gottes Wesen, dieser dritte Name, den wir uns noch angeguckt haben, Jahwe Zaba, der Herr Zebaoth, Gott, der Allmächtige, der Herr, der Herrscher, der Große. Eigentlich ist es paradox, als Kind Gottes Angst zu haben, wenn du so einen Papa im Himmel hast. Ich wiederhole den Bibelvers vom Anfang, Psalm 9, Vers 11. Darum vertrauen auf dich, die deinen Namen kennen, heißt eigentlich, die wissen, wie du bist und wer du bist. Je besser ich Gott kennenlerne, desto stärker wird mein Vertrauen. Denn du hast nicht verlassen, die dich, Herr, suchen. Gott möchte dich warnen. Ich war jung bekehrt, weiß nicht, warum mir das jetzt einfällt, hab Mofa gehabt, bin Mofa gefahren, bin zu meiner Freundin Anke in die Bergstraße, muss man scharf links abbiegen. Und dann höre ich diese Stimme, mach einen großen Bogen. Und dann kam das Auto. Wir hatten kein Problem miteinander, weil ich diesen großen Bogen gemacht habe. Ich glaube, dass Gott das möchte, dass er von Herzen dich warnen, dich vorbereiten möchte. Aber wir müssen lernen, unsere Ohren zu trainieren. Und das Wichtigste, was du tun kannst, die wichtigste Basis ist, kenne deine Bibel und lies deine Bibel selber. Hast du noch ein Lied übrig, Susan? Oder wir könnten eins wiederholen. Ich möchte dich einladen. Also wenn einer sich heftig bekehren möchte, kann er zu mir kommen. Ihr seht irgendwie schon relativ bekehrt aus heute Abend. So, als ich glaube, ihr wart alle schon mal an dem Punkt. Ich möchte euch einladen, Gott die Dinge zu bringen im Gebet, die euch bewegt haben. Und wenn dir nichts einfällt, dann bete Gott einfach mit dem Lied an, das die Susan jetzt aussucht. Lass uns reagieren und lass uns sagen, Gott, ich will dich besser kennenlernen, ich entscheide mich. Gott, ich will auf deine Größe vertrauen. Gott, ich will den Heiligen Geist hören, was zukünftige Dinge betrifft. Oder Gott, ich will ein Leben, wo ich nach Gerechtigkeit trachte. Ich will keinen Dreck mehr, ich will alles abschütteln und abwerfen. Ich will Buße tun, ich will rein leben. Ja, irgend sowas in der Art. Bring das Gott, was dich betrifft.
Liebe Hörerin, lieber Hörer, mein Name ist Bernd C. Trümper. Ich bin Pastor des Christuszentrums Limburg. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Aufnahme anzuhören. Möglicherweise sind Sie überrascht über die Art, wie hier über Gott gesprochen wird, und Sie fragen sich, ob es wirklich möglich ist, Jesus heute persönlich zu begegnen. Jesus Christus ist real. Tatsächlich ist unser Verstand nicht fähig, diesen wunderbaren Gott der Bibel ganz zu erfassen. Die Bibel lehrt uns, dass wir uns nur auf eine einzige Weise Gott nähern können. Durch Glauben. Jesus machte uns anhand des weltbekannten Senfkornbeispiels deutlich, dass wir nicht überfordert sein würden, genug Glauben aufzubringen, um ihm zu begegnen. Niemand wird Nachfolger Jesu Christi, nichts anderes bedeutet das Wort Christ, ohne Jesus als Herrn über sein Leben anzunehmen. Die Voraussetzungen sind für viele fast zu leicht. Wenn sie glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er für ihre Schuld am Kreuz starb und nach 3 Tagen von den Toten auferstand, erfüllen sie bereits die Hälfte der Voraussetzungen. Die andere Hälfte ist ihr Wunsch, von ihrem bisherigen Lebensstil umzukehren und von nun an Jesus Christus die uneingeschränkte Herrschaft über ihr Leben zu geben. Die Folgen werden sie erstaunen. Plötzlich sind sie nie mehr allein. Jesus Christus hat ihnen versprochen, immer und überall bei ihnen zu sein. Er ist von dann ab ihr Helfer. Er hört ihnen zu, er tröstet sie und er hilft ihnen aus jeder Krise ihres Lebens. Außerdem haben sie auf einmal überall Geschwister. Warum? Nun, viele Menschen auf der ganzen Welt, in den verschiedensten Kirchen und Gemeinden, sind bekennende Christen. Sie haben nun denselben Vater wie diese und sind folglich verwandt. Vielleicht leben sie in Limburg oder Umgebung. Nun, dann haben sie die Gelegenheit, viele interessante Menschen kennenzulernen, die zwar sehr unterschiedlich sind, aber alle die Liebe Gottes in ihrem Herzen wohnen haben. Und das werden sie spüren. Der Start in ein Leben mit Jesus Christus ist nicht schwer oder kompliziert. Ich werde anschließend ein einfaches Gebet sprechen, das Sie von ganzem Herzen nachsprechen können. Tun Sie das, verspreche ich Ihnen, dass Jesus noch heute in Ihr Herz einziehen wird und Sie nie mehr dieselbe oder derselbe sein werden. Beten Sie dieses Gebet und machen Sie ganze Sache mit Gott. Sprechen Sie mir bitte nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du auch für meine Fehler und mein Versagen am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und nun zur Rechten des Vaters sitzt. Ich habe viele Fehler gemacht, Menschen verletzt und mein Leben an deinem Willen vorbeigelebt. Bitte vergib mir und hilf mir, in deinen vollkommenen Plan für mein Leben hineinzufinden. Du sollst von nun an der Herr meines Lebens sein. Ich danke dir, dass ich jetzt neues Leben empfangen habe. Und ein Kind Gottes geworden bin. Amen. Wenn Sie dieses Gebet von ganzem Herzen gebetet haben, sind Sie jetzt ein Kind Gottes geworden. Gott selbst wird Ihrem Geist bestätigen, dass Sie nun Gottes Tochter, Gottes Sohn sind und ewiges Leben haben. Hier noch ein paar wichtige Tipps, damit Sie in Ihrer Beziehung zu Gott schnell wachsen und ein erfolgreiches Leben führen können. Tipp 1. Suchen Sie sich eine Gemeinde, in der das volle Evangelium gepredigt wird, und gehen Sie regelmäßig in die angebotenen Veranstaltungen. Am besten Sie besuchen dort einen Glaubensgrundkurs, um die Fundamente des Glaubens kennenzulernen. Wenn Sie im Landkreis Limburg-Weilburg oder Umgebung wohnen, kommen Sie doch gerne zum Christuszentrum Limburg. Wir bieten solch einen Glaubensgrundkurs 1 bis 2 Mal im Jahr an. Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei und völlig unverbindlich. Ein weiteres Highlight des Christuszentrums, das wie kaum etwas anderes Ihr geistiges Leben bereichern wird, ist das spezielle Begegnung mit Gott Wochenende, das wir regelmäßig anbieten. Hier können Sie in einer sehr intensiven Zeit mit Gott sein aktives Handeln an sich selbst erleben und Gott so nahe kommen, wie das im Alltag nur sehr selten geschieht. Informationen hierzu senden wir Ihnen gerne zu. Tipp 2. Lesen Sie jeden Tag in der Bibel. Die Heilige Schrift ist das geschriebene, durch den Heiligen Geist inspirierte Wort Gottes. Es ist die perfekte Anleitung für Ihr Leben. Immer bevor Sie darin lesen, sollten Sie Gott bitten, Ihnen die Schriftstellen aufzuschließen, die Ihnen in der jetzigen Situation helfen können. Beginnen Sie damit im Neuen Testament, dem zweiten Teil der Bibel, zu lesen. Dort geht es um Jesus Christus. Sie werden ermutigt und auferbaut. Gerne senden wir Ihnen kostenfrei einen Bibelleseplan zu. Tipp 3. Sprechen Sie mit Gott im Gebet, um ihn besser kennenzulernen. Reden mit Gott ist nicht nur ein einseitiges Abladen Ihrer Probleme. Gott wird ihnen auch antworten. Er hat fest versprochen, dass er unsere Gebete, wenn wir sie im Glauben vor ihn bringen, auch beantworten wird. Er redet auf unterschiedliche Weise. Manchmal spricht er direkt zu mir in meinen Gedanken. Oft tut er es aber durch sein Wort, die Bibel, oder durch andere Christen. Seien Sie gespannt und rechnen Sie fest damit, dass Gott sich Ihnen offenbaren wird. Mein Hauptziel und das aller meiner Mitarbeiter ist es, Menschen mit dem lebendigen Gott bekannt zu machen. Wenn Sie Jesus durch diesen Dienst kennengelernt haben, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht schreiben Sie mir einen Brief. Dann bitte an Pastor Bernd C. Trümper, Schulstraße 5 in 65558 Heistenbach. Oder Sie schicken mir einen Fax an den 06432 98174. Oder eine E-Mail an info@cclm.de. Alles klein geschrieben. Ich verspreche Ihnen, ich werde meine Freude über Ihre Entscheidung für Jesus mit vielen anderen Christen teilen. In der Bibel steht, dass die Engel im Himmel feiern für jeden einzelnen Menschen, der zu Gott findet. Besonders freuen würde ich mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Unsere Gottesdienste sind jeden Sonntag um 10 Uhr in unserem Gemeindezentrum, dem alten Limburger Metropoltheater in der Josef-Ludwig-Straße 2. Wie auch immer, ich freue mich sehr, von Ihnen zu hören. Erlauben Sie mir noch einen letzten Hinweis. Wenn Sie über einen Internetzugang verfügen, schauen Sie doch einmal auf unsere Website vorbei. Unter www.cclm.de finden Sie zahlreiche interessante Informationen und Fotos zu unseren Veranstaltungen. Besonders der Downloadbereich mit Predigten im MP3-Format zum kostenfreien Download ist vielerorts ein Geheimtipp. Kopieren und auf CD brennen ist ausdrücklich erlaubt. Also schauen Sie mal vorbei unter www.cclm.de. Ich wünsche Ihnen gottesreichen Segen, Ihr Bernd C. Trümper.